Ihr habt in dem Schwerpunkt es tatsächlich geschafft, sowohl Afrika als auch Asien, als auch Amerika und Europa beispielhaft zu beleuchten. Ich zähle kurz die Länder auf, weil ich die Vielfalt ganz interessant finde. Da geht es um Ex-Jugoslawien, insbesondere Kroatien und Serbien, um Ungarn, China, Indonesien, Argentinien, Simbabwe, Ruanda, Frankreich, Deutschland. Hattet ihr bestimmte Kriterien, wie ihr diese Länder ausgewählt habt für die Frage nach ihrer jeweiligen Erinnerungskultur?
Also uns ist ja immer wichtig, also wir sind eine internationalistische Zeitschrift, möglichst viele Länder zu beleuchten, gerade auch im globalen Süden. In dem Fall war es uns schon wichtig zu gucken, auf möglichst viele Kontinente zu gehen und uns nur mit, es gibt so einen englischen Begriff dafür, den ich ganz passend finde, Difficult Heritage zu beschäftigen, also nur mit Erinnerungen an wirklich katastrophale Ereignisse. Also Erinnerungskultur beschränkt sich ja nicht nur auf die Erinnerungen an Genozide und Kriege, sondern durchaus auch an positivere Ereignisse, die für die Nationalgeschichte relevant sind, wie beispielsweise koloniale Befreiungsbewegungen.
Wir fanden auch, das ist ja auch das Konzept der IZ3W, dass sich mit einem internationalen Blick viele Aspekte dessen, was heißt Erinnerungskultur, noch viel besser aufzeigen lassen. Am Beispiel Argentinien zeigt Alix Arnold, die Autorin, wie soziale Bewegungen ein Erinnern an die Opfer und die Zeit der Militärdiktatur durchgesetzt haben. Das ist ein Erinnern, das auf der Straße von unten durchgesetzt worden ist. Eigentlich angesichts einer staatlichen mindestens Gleichgültigkeit. Es gab also nach dem Ende der Militärdiktatur in Argentinien in den 70er Jahren sogar Gesetze, die einen Schlussstrich gezogen haben. Es gab Straffreiheit für die Täter und das wurde erst in den 80er, 90er Jahren zurückgenommen. In den 80er Jahren gab es noch ein sogenanntes Schlussstrichgesetz. Und in den 2000er Jahren erst wurden, 2007 ungefähr, wurden Gedenkstätten eingerichtet, und zwar auf der Grundlage von jahrzehntelangen Protesten der Madres, dieser Mütterorganisation in Buenos Aires, auf der Grundlage von vielen Demonstrationen, in denen immer wieder eingefordert wurde, der Opfer der Militärdiktatur zu gedenken. Also das ist genauso wie in Indonesien, in einem Artikel von Annette Keller, ein Fallbeispiel wie der Zeit der Militärdiktaturen in dem Fall sogar 50er, 60er Jahren, wie das durchgesetzt wurde von der Zivilgesellschaft. Indonesien ist ein Beispiel, in dem das eher Kulturschaffende gemacht haben in der Form von Romanen, Filmen und ein Plakatkollektiv wird da genannt. Also das ist so ein Aspekt. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Aspekte, also die Reinwaschung der eigenen Geschichte, Fallbeispiel Osteuropa, Südosteuropa.
Genau, also der Artikel von Christo Lazarevic beschäftigt sich eben unter dem Titel Alle wollen Opfer sein, genau mit dieser Problematik, die ich vorhin angesprochen habe, dass da eben gerade in Serbien und Kroatien, aber auch in anderen Ländern Ex-Jugoslawiens, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg eben davon geprägt ist, dass man nur die eigenen Opfer sieht und die Täterschaft der eigenen Gemeinschaft, der man sich irgendwie zugehörig fühlt, komplett verneint. Was bei der Auswahl für die Artikel durchaus auch eine Rolle gespielt hat, wir sind ja auch nicht frei von Jubiläen und Jahrestagen, sind, dass sowohl Ruanda als auch China eben dieses Jahr runde Jahrestage hatten. Auch das finde ich ganz spannend, wenn man sich die beiden Fallbeispiele anschaut, weil da eben Gedenkkultur jeweils sehr von oben verordnet wurde. Also in China eben das völlige Nicht-Erinnern. Also wenn dem Tiananmen-Massaker gedacht wird, dann eben in Hongkong. In China ist es komplett verboten. Während in Ruanda die Erinnerung an den Genozid eben so Staatsraison ist und es eine ganze Woche im Jahr gibt, in der eigentlich alle Einwohner des Landes gedenken müssen.
Mini, du hast vorhin gesagt, Deutschland sieht sich als Erinnerungsweltmeister, will damit quasi der Shoah auch noch was Positives für das nationale Selbstbild abgewinnen, zu allem Überfluss, weil die Deutschen wir angeblich so vorbildlich gedenken. Wenn man jetzt diese Artikel durchliest, dann scheint in einigen heraus, dass da in Ländern ganz Unglaubliches geleistet wird, und sicher ist auffällig Ruanda, wo, wie ihr schon gesagt habt, zwar einerseits die Erinnerung Staatsräson, andererseits eigentlich phänomenal, dass sofort nach dem Ende des dortigen Genozids mit dem Erinnern begonnen wurde und das eben immer noch so breit zelebriert wurde. Würdet ihr Ruanda oder vielleicht eines der anderen erwähnten Länder eigentlich als Erinnerungsweltmeister einstufen?
Nein, Erinnerungsweltmeister würde ich niemals. So ein Wettbewerb wäre ja wirklich albern. Das Thema ist ja auch viel zu ernst. Ne? Und Ruanda ist einfach ein ganz herausragendes, besonderes Beispiel, was selten ist, weil 1994 nach dem Genozid in Ruanda und nach dem Sieg der RPF, der Ruandischen Patriotischen Front, die bis heute Regierungspartei ist, die haben direkt danach die Erinnerungskultur an das Genozid und eine Politik gegen gesellschaftliche Spaltung als Staatsräson installiert. Sowas ist selten. Normalerweise findet Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur erst nach einer langen Phase der Abkühlung statt, in der am besten die Täter alle wegsterben, so wie das in Deutschland war. Dann denkt man mal ein bisschen drüber nach. So ist es in Ruanda eben überhaupt nicht gewesen, sondern die Erinnerungspolitik dort ist direkt aus einem Genozid heraus entstanden. Das ist eine Besonderheit. Die Erinnerungspolitik wird in dem Artikel von Annika Lüttner dann auch ambivalent besprochen. Das ist nicht alles toll, nicht alles einfach. Aber diese Besonderheit, die muss man dabei, finde ich, immer mitdenken.
Woran denkt ihr, liegt es, dass das überhaupt so grob klappt? Also wir haben jetzt schon gehört vom, ich würde fast sagen, Gegenbeispiel Ex-Jugoslawien, wo es auch in den 90er Jahren liegenden Bürgerkrieg gibt mit schweren Verbrechen und wo die Versöhnung noch überhaupt nicht, offensichtlich noch überhaupt nicht zustande gekommen zu sein scheint. Scheint es doch in Ruanda bei all der unvorstellbaren Grausamkeit so ein Stück weit.
Also immer schwierig zu sagen, warum sowas funktioniert und warum es woanders nicht funktioniert. Aber gerade wenn man es mit Ex-Jugoslawien vergleicht, würde ich sagen, dass es auch damit zusammenhängt, wie die Konflikte jeweils ausgegangen sind. So bitter das in dem Fall klingt, aber in Ruanda wurden klare Verhältnisse geschaffen. Also es gab einen eindeutigen Sieger am Ende. Das heißt, es gab eine Regierungspartei, die eine Politik durchsetzen konnte. Warum das dann diese Erinnerung wurde, das finde ich ein bisschen spannend. Da kann ich vielleicht gerade gar nicht so viel zu sagen. Aber das ist ja auch in Forschungen zu innerstaatlichen Konflikten.
Winnie, du hast vorhin gesagt,
dass wenn es einen starken Sieger gibt, hinterher die Aufarbeitung einfacher ist. Ob sie besser ist, ist nochmal die andere Frage, weil eben was auch in Ruanda ein Problem ist, ist, dass es halt super autoritär geschieht. Aber anders als zum Beispiel in Bosnien, wo es ja ein Jahr nach Ruanda auch einen Genozid gab, wenn auch in einem viel kleineren Ausmaß, ist dieser Genozid anerkannt. Es gibt ein institutionalisiertes Gedenken. Das hängt damit zusammen, dass es eben eine Regierungspartei gab, die das durchdrücken konnte, während in Bosnien überhaupt keine klaren Verhältnisse, auch nicht 25 Jahre fast nach Ende des Krieges, vorhanden sind und sich einfach immer noch weiter bekämpft wird und es überhaupt keine Einigung auf ein Narrativ gibt, weil es eben niemanden gibt, der das durchsetzen kann. Es gibt halt drei Narrative für drei Konfliktparteien. Das ist in Ruanda anders.
Ja, in Ruanda, ich sage das nicht gern, aber da wurde die Aussöhnungspolitik autoritär durchgesetzt und das ist bemerkenswert und vielleicht alternativlos, weil 1994 Hunderttausende Mörder im Rahmen der Hutu-Milizen bereitstanden, um die RPF-Regierung wieder zu stürzen, aus dem damaligen Zaire aus zum Beispiel. Die Leute, die waren da, die hatten praktisch noch ihre Macheten in der Hand. Und in dieser Situation hat die RPF das kompromisslos durchgesetzt und erfolgreich durchgesetzt, um danach in eine Phase der wirtschaftlichen Konsolidierung und der Aussöhnung zu gehen. Das ist durchaus sehr bemerkenswert, ja.